Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Jesus Christus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Ja, liebe Gäste, liebe Freunde und liebe Gemeinde, dieser Bibeltext aus dem Galater 3 von den Versen 26 bis 29 spricht von einem neuen Leben, das wir haben, wenn wir mit Jesus Christus leben. Wie lebe ich, wenn ich Christ geworden bin? Habe ich vorher ohne Christus ein vielleicht recht bürgerliches und gemütliches Leben vor Augen gehabt? So merke ich, wenn Christus mein Leben neu macht, dann ändern sich viele Dinge in meinem Leben. So könnte ich das so ein Stück einleiten. Wenn Christus unser Leben neu macht, dann werden Änderungen da sein. Dann, egal wie ich gelebt habe, ob ich ein Abenteurer war, ob ich ein gemütlicher Kerl bin oder was auch immer ich an eigenen Lebensdingen lebe, ich werde durch Christus verändert werden, weil ich dann in ihm bin, in Christus bin. Und mein Leben gestaltet sich nach und nach nach dem, was Jesus denkt für mein Leben. So hat Jesus das zumindest seinen Jüngern gesagt. Manchmal ist das ein hoher Anspruch, wenn ich im Christsein, im Glauben so dabei ansetze, wie hat Jesus mit seinen Jüngern gelebt. Ich weiß, dass das manchmal ein wenig ein hoher Ansatz ist. Aber ich finde ihn eigentlich relativ häufig, gerade auch bei Paulus oder bei Petrus in den Briefen, dass Christus wirklich mein Leben verändert. Und dieses Neue durch Jesus, das möchte ich einfach versuchen, einmal in der Predigt ein Stück aufzugreifen. Wie sieht das denn aus? Und ich merke auch, da ist mal so ein Wunsch bei mir. Denn wenn Jesus da ist, auch in meinem Leben, dann habe ich so eine Sehnsucht, dass der Herr doch einfach Kraft gibt. Kraft und so Dinge, die ich nicht tun könnte als Mensch. Und die Dinge tatsächlich so verändern, dass ich sagen kann, dass das ist wirklich Jesus, der jetzt 2000 Jahre nicht mehr auf der Erde lebt, aber als auferstandener Herr, dass er in seiner Christenheit einfach da ist und dass, wenn wir in ihm sind, dass unser Leben davon ja schildert, dass Neues geworden ist in unserem Leben. Das ist mir so auf dem Herzen. Der erste Punkt, den finden wir so in Vers 26. Vielleicht noch ein paar rummachen, David, danke. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. So ist es hier formuliert. Ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben. Es hört sich so relativ normal an, so als ob da jetzt gar nicht so ganz viel so hin zu erwarten sind. Aber das ist eigentlich schon ein riesengroßer Knackpunkt. Wir sind Söhne, und ich darf auch verlängern, Töchter Gottes durch den Glauben. Ja, Paulus sagt das ja auch, wir sind Kinder Gottes und da sind Männer und Frauen auch gemeint. Also an anderer Stelle, das ist hier auch wirklich kompatibel, das kann man austauschen. Wir sind so als Männer und Frauen Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben an diesen Jesus. Und dieser Begriff Sohnschaft ist eigentlich auch ein rechtlicher Begriff, der mich so in das Erbe hineinbringt. Und wenn ich durch Jesus etwas erbe, ich werde natürlich angenommen von ihm, so adoptiert, wenn man will, aber durch diese grundsätzliche Annahme Jesu Christi, dass mein Leben ja in seinen Händen ist und er mich angenommen hat, er mich rausgenommen hat aus einem ja eigentlich doch gottlosen Leben und mein Leben angefangen hat, dass ich zu Christus gehöre und dann, dass Christus mein Leben auch verändert. Das kann eigentlich nur passieren, wenn mir deutlich wird, ich bin Sohn und Tochter Gottes geworden. Es kann nur dann Veränderung passieren in meinem Leben, wenn ich das realisiere, dass ich Erbe des Reiches Gottes bin, dass ich in einer Erbschaft drin stehe. Und es gibt so viele Motivationen, warum ich manchmal gläubig werde. Ganz manche aus Not heraus, manche aus Mangel heraus, ganz klar. Manche aus Angst heraus. Und es gibt so viele unterschiedliche Motive, warum ich Christ werde und mit Jesus Christus leben will. Aber hier haben wir aufgrund dieser paulinischen Aussage etwas, dass ich Sohn und Tochter werde durch den Glauben. Und ich merke diese Folge, dass ich in eine Erbschaft hineinkomme, dass das Reich Gottes zu meinem ganzen Leben gehört. Das ist eine starke Seite, die verändert mich dann auch wirklich. Wenn ich als Christ mir das bewusst mache, dass zu diesem Erbschaft des Reiches Gottes, dass dazu gehört, dass ja hier auf der Erde dieses Reich Gottes natürlich entfaltet wird. Ja, dass der lebendige Gott schon durch Christus uns Menschen so nahe gekommen ist, dass wir Erben geworden sind und dass wir Gott haben dürfen in uns. Boah, wer sind wir Menschen, dass wir das sagen könnten? Ne? Mensch, Christus ist in mir, ich habe Gott in meinem Leben. Puh, könnte man es ein bisschen demütiger mal oder ein bisschen defensiver mal formulieren. Aber neutestamentlich, finde ich, ist es richtig formuliert. Denn wir haben tatsächlich den großen Gott in unserem Leben. Und manche Menschen denken, wie kann das sein? Sind Christen, die das so formulieren, puh, das ist mir zu dicht formuliert, zu überschwänglich, zu, da hat jemand ordentlich Gas gegeben, wenn man das sagt. Muss man nicht ganz vorsichtig sein, Gott sei mir gnädig, ich weiß nicht, ob mein Glaube reicht, ich will leben, Herr, ohne, ja, dass ich was Schlimmes tue, aber nehme ich doch an, so wie viele Menschen leben. Auch viele Menschen, die offen sind für Gott und für das Evangelium. Aber hier auf einmal redet Paulus von der Erbschaft. Ich werde Erbe des Reiches Gottes. Ich stehe in dieser Folge und dieses Erbe geht bis ins ewige Leben hinein. Bis dass ich einmal nicht mehr sein werde mit meinem Körper, mit meinem Seele, mit meinem Geist. Und dann werde ich bei Gott sein dürfen. Eine starke Seite, das verändert mich. Das lässt mein Leben vom Ziel her so werden, dass mir Dinge, die mir als Mensch so wichtig sind im Alltag, dass ich sie zumindest hinterfrage aufgrund dieser Erbschaft, die Gott für mich ja bereit hat, die er mir gibt. Du bist Sohn Gottes, du bist Tochter Gottes, wenn du an Jesus Christus glaubst. Amen. Das ist so stark. Ich mache hier einen kleinen Einschub in der Predigt. In der letzten Woche hat er in Goslar im Kulturkraftwerk eine Gruppe gespielt, die Celtic Rock fabrizierte. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Und die nennt sich GOD, also wie Gott, und heißt Garden of Delight. Garten der Erfreuung oder so. Und die Redakteurin hat das ein wenig mal skizziert. Ich lese jetzt nicht alles vor, so ein paar Sachen. Während des 2,5-stündigen Auftritts verwandelte sich das Kraftwerk in ein Sonarium. Also die müssen ordentlich gewirbelt haben. Eine schweißtreibende Angelegenheit, selbst für die, die sich nicht auch noch zu den zwingenden Rhythmen vor der Bühne bewegten. Der, jetzt in Anführungsstrichen, Teufelsgeiger Dominik Rösch nahm die Verpflichtung ernst, die ihm sein Spitzname auferlegt. Er ließ sich auf Schultern durch den Saal tragen und trat selbst über den Kopf noch die richtigen Saiten. Als gegen 23 Uhr das Publikum mit den an sich nett und sympathisch rüberkommenden deutschen Iren sang, dass der Teufel lebt, und zwar in ihnen, in Goslar und überhaupt, war der Siedepunkt erreicht und die Zeit des Abschieds gekommen. Garantiert nur bis zum nächsten Mal, denn Kraftwerk und GOD, Gott und Goslar, das passt einfach zusammen. Das ist heftig. Und ich weiß, dass ich jetzt so ein bisschen so wie ein Stilbruch ankommen muss, auch von dem ersten Punkt meiner Predigt her. Aber ich merke, was ist eigentlich, wenn ich nicht für Gott lebe? Wenn ich nicht dieser Sohn und Tochter Jesu Christi bin und im Glauben sein möchte? Was ist eigentlich sonst in der Welt? Was leben Menschen? Und welche Kräfte sind manchmal da, die mich so anscheinend auch indirekt leiten können? Dass hier jemand sagt, das passt zu Goslar. Und eine Redakteurin, wo ich einfach das nicht vermutet auch hätte, dass sie das so formuliert, als Stückchen Wertung des Konzertes. Das passt gut. Aber wie schätzt sie Goslar ein? Wie schätzt sie die Menschen ein, mit denen wir leben? Ja, und dass der Teufel auf einmal in ihnen ist. So formuliert habe ich das noch nie gelesen. Nirgendwo. Und da merke ich, als Christ, bitte aufwachen. Es ist einfach nicht mehr angesagt, gemütlich, bürgerlich, wie ich einer bin. Wenn man im Ruhrgebiet groß wird, dann hat man immer eins, man möchte es gern gemütlich haben. Lange Fernseh gucken und so und manchmal ein Bier dabei trinken. Auch als Jugendlicher habe ich auch gemacht, wahrscheinlich ganz reichlich. Ich sag mal so, von meinem eigenen Charakter her bin ich ein unheimlich gemütlicher Mensch, ein bequemer. Und Gott musste mich auch ganz schön heftig selber wecken, dass ich sage, so will ich eigentlich gar nicht leben. Und ich glaube, wenn wir in die Welt gucken, dann können wir uns gar nicht ein gemütliches Christsein erlauben. Ja, das ist richtig. Da kann man nur diese Erkenntnis aufnehmen, weil es um viel, viel geht in dieser Welt. Und dass, wenn wir in Christus sind und jetzt möchte ich eigentlich den zweiten Punkt schon sagen, ich kürze das mal so ein bisschen. Das ist so, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. In dieser Aussage, in dem zweiten Punkt der Predigt, da können wir, denke ich, erstmal so zwei Sachen raus auch nochmal nehmen, dass die Taufe, wenn ich mit Christus so lebe, dass ich gemerkt habe, ich brauche ihn als Erlöser, dass er mir wirklich meine Schuld vergibt, dass er sagt, ich bin der Herr in deinem Leben und ich das annehme, dass mein Leben neu wird, dann soll diese Erfahrung des Glaubens, die Apostelgeschichte ist voll davon, ja, so die Urgemeinde hat so gelebt, dass der Glaube ja erlebt wurde und dann wurde getauft. Die Taufe kam dann, wo der Glaube entstanden ist. Im Missionsbefehl ist das so. Da geht man nicht automatisch in die ganze Welt hinein, sondern man verkündigt und man bietet an, was Christus als Erlöser getan hat. Und dann, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind, dann wird getauft. Das ist die Aussage, dass die Taufe, die ich auf den dreieinigen Gott erlebe, dass das Neuwerden schon einmal von dem Zeichen her ganz deutlich aussagt, ich bin neu geworden, der Glaube an Gott hat mein Leben neu gemacht. Und in der Taufe, die Taufe ist nicht die Errettung, aber sie zeigt es an, so ein Indikator, sie zeigt es an, ich gehöre ganz dem lebendigen Gott. Das ist prima. Deswegen ist Taufe auch nicht so unwesentlich. Taufe ist wichtig vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Aber der andere Aspekt ist, dass ich durch die Taufe auch kein besserer Mensch werde, kein besserer Christ. Ich habe manchmal noch mehr Probleme, als ich vorher hatte, wenn ich so bewusst Christsein auch leben möchte. Auf einmal merke ich, da muss was ganz Substanzielles noch sein, dass ich jetzt anziehe, und zwar Christus anziehe, dass das ein Prozess wird, der wiederholt vorkommt in meinem Leben als Christ. Und das ist das, was ich heute Morgen eigentlich deutlich machen möchte. Wenn ich das nicht in meinem Glauben checke, dass ich Christus anziehe, dass ich ja in Christus sein will und das ganz bewusst, dass ich so die Sachen des Neuen, des Reiches Gottes anziehe, die Sachen, die Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, die Sachen, die Jesus uns gelehrt hat in der Beziehung, die wir zum Gott, dem Vater haben sollen, dass ich das anziehe und sage, ja Herr, ich möchte gerne den Glauben leben. Und das ist wie ein Anziehen einer Sache. Aber wenn ich Sachen anziehe, muss ich eigentlich vorher was ausziehen. Wenn ich jetzt sage, ja, ich ziehe jetzt einen Missionsbefehl an. Ich weiß, Johanna hat es ja auch gesagt, wohin? Wir sollen ja auch den Glauben weitergehen, auf die Straße sogar gehen oder in den Krankenhäusern zum Beispiel. Aber dann muss ich manchmal vorher Sachen ablegen. Ne? Also ich muss Sachen ablegen, um was Neues anzuziehen. Manchmal muss ich auch die Krawatte ablegen, weil die einfach nur stört. So, es gibt ganz Drip hier, nein. Das ist so. Wenn ich Sachen ablege, dann möchte ich auch danach das Neue anlegen, was Christus für mich bereithält. Und das ist eine ganz praktische Geschichte. Eine ganz praktische Geschichte. Und stellt euch mal vor, ich habe meine Jacke behalten, dann ziehe ich noch eine Jacke drauf und noch eine Jacke, dann einen Mantel. Dann kann ich mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ja? Wenn man denkt, man kann den Glauben an Jesus einfach so dazu nehmen und mein Leben, wie ich vielleicht auch sonst noch leben kann, das hat keine Relevanz. Das klappt nicht. Das klappt einfach gar nicht. Sondern das gehört einfach zutiefst zu meinem Glauben dazu, dass ich alte Dinge erst einmal ablegen muss. Und auch als Christ und auch als Christ, der getauft ist, als Christ, der 10 Jahre, 50 Jahre aktiv ist. Und ich muss immer wieder ablegen. Und dann erlaubt sich der Paulus, das auch zu sagen, an Christen, die gestanden sind, ja, leget die Lüge ab. Ey, Paulus, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Was erzählst du da eigentlich? Da sind wir drüber hinweg. Das tun wir einfach nicht mehr. Und Paulus sagt, legt die Lüge ab, schafft es, in der Wahrheit zu leben. Ey, sagt der gestandenen Christen. Ne? Ich glaube, da ist eine Menge, was in uns wirklich in Gang kommen darf. Weil Christi Heil und Erlösung geht wirklich tief. Das ist nicht unser Werk. Und wer glaubt, Gott hat aufgehört zu wirken, das bleibt sowieso alles so, der täuscht sich gewaltig, weil Christus kann. Und er ist der lebendige Gott. Und mag deine Situation noch so verfahren sein über Jahre und Jahrzehnte, Gott kann, wir nicht. Aber wenn er erlöst, dann ist Freiheit da. Dann ist Hoffnung da, dann ist Leben da. Und da, ich weiß auch, was ich sage. Ich weiß, dass das Neuwerden von Gott kommt und nicht von uns. Wir sind kurioserweise in diesem Text, wenn du jetzt zwei Folien Mathe machst, David, habe ich mal eine kleine Zusammenstellung an Bibelversen. Die kann ich jetzt nicht alle lesen, weil ich kann jetzt auch keine Bibelstunde hier halten. Aber in diesen Texten steht eigentlich immer, ziehe den neuen Menschen an in Christus. Also etwas ganz Aktives, was ich als Christ tun soll. Zieh du den neuen Menschen an. Und dabei kommen zum Beispiel auch Sachen, die ich nicht tun soll. Das Anziehen und das Ausziehen geht beinahe ineinander hier bei Paulus. Dass Dinge auch immer wieder passieren im Christsein, die ich dann auch ganz bewusst auch als Schuld und Sünde bekennen sollte vor Gott. Und auch von Herzen, ja, dass Gott mich annimmt, dass er mich reinmacht. Das gehört einfach dazu. Da ist ein Stück Kraft, die sich entwickelt und von Christus angenommen sein. Und dass ich nicht immer nur so lebe, ach, die Gnade macht sowieso alles wieder in Ordnung. Ja, täuscht das, täuscht dich nicht. Das ist ein aktiver Prozess, mit Jesus zu leben. Der will in deinem Alltag sein. Und dass wir lernen dürfen, wie das aussieht, mit Christus zu leben, ihn anzuziehen in meinem Leben. Das sind so die Punkte, die mich hier bewegen. Ein dritter Punkt. Und wenn ich das mal ganz kurz resümiere, der erste Punkt, dass wir von der Sohnschaft kommen und dass wir Töchter sind, durch den Glauben an Jesus. Wir haben einen sehr starken Stand vor Gott, in dem er uns hineinholt, in dem das Neuwerden, so die Welt des Reiches Gottes uns eröffnet. Und das ist eine ganz andere Welt als die Welt, die wir manchmal erleben, wie zum Beispiel in diesem Kulturkraftwerk. Da merken wir, das kann auch ganz schön Finsternis sein um uns herum. Vielleicht haben wir es nicht gemerkt. Aber wenn wir Erben sind, dann ist Gott in uns. Dann haben wir einen guten Stand. Und deswegen, dass wir ablegen die alten Kleider in dem zweiten Punkt und auch anziehen die neuen Kleider, die Jesus uns gibt. Und nicht nur in der Taufe. Nein, das ist aktiv im Christsein gemeint. Das kommt vor, das soll vorkommen. Und da müsste ich jetzt noch ganz viele Sachen eigentlich sagen. Aber ich will jetzt den dritten Punkt uns noch einmal vor Augen hin. Das ist der Vers 28. Nicht mehr Jude noch Grieche, nicht gibt es Sklave noch Freier, nicht gibt es männlich noch weiblich, alle nämlich sind einer in Christus. Durch dieses Neuwerden in Jesus Christus wird mein Leben auch von den Werten her verändert. Da ist weder Jude noch Grieche. Das hört sich auch wieder so lieb an, ne? Aber das war damals Sprengstoff, als der Paulus das gesagt hat. Ne? Weil ein Jude mit einem Griechen, Grieche stand für Heide, die konnten nicht an einem Tisch sein oder so, die konnten auch kaum miteinander reden. Weil ein Jude sich aufgrund der Gesetze sich schnell verunreinigt sah. Nicht? Und wenn ein Jude nicht nur die 613 Gesetze der Tora gehalten hat, sondern auch noch die Halacha, wie der Paulus im Hintergrund, die ganzen Auslegungssachen konnte, da war das oft nicht möglich, mit Menschen aus anderen Kulturen so zusammen zu sein, weil sie Gott ständig entheiligten und verunehrten. Und wenn hier steht, da ist weder Jude noch Grieche, irre. Absolut, es gibt keine beiden Worte in der damaligen Zeit, die entgegengesetzter hätten sein können. Und in Christus sind beide zusammen. Stellt euch das mal vor, dass Jesus diese riesen Gegensätze geholt hat und gesagt hat, jawohl, in mir können die verschiedensten Menschen zusammenkommen, weil sie sind erlöst, sie sind befreit, sie haben die Grundlage in ihrem Leben, dass Gott sie angenommen hat, dass sie Erben geworden sind und deswegen kann man zusammenkommen. Knecht und Freier. Knecht und Freier. Oder Sklave. Steht ja nicht nur Knecht, ist auch schon ein bisschen liebe Übersetzung. Doulos ist eigentlich ein Sklave. Ein Sklave und ein Herr. Einer, der wirklich nicht nur was geworden ist, sondern der andere Menschen sozusagen auch besessen hat im Sinne des Eigentumsrechts. Die konnten in einer Gemeinde sein. Da war der Knecht, der Doulos, war vielleicht Gemeindeleitung und der Herr war ein ganz normaler Mensch, der mitgeholfen hat, die Schüle zu stellen, sag ich mal. Irre. Wenn ich in Christus neu bin, ja, da gibt es nicht die hohen Leute, die was geworden sind und was nicht alles, sondern wir sind in Christus eins. Ja, auch von unserer sozialen Herkunft her. Das Evangelium hat tatsächlich die Kraft, auch soziologische Grenzen zu überwinden und Nähe zu schaffen und den großen Gott gemeinsam zu erleben. Das steht hier. Wenn ich Christus anziehe, ja, dann kann es sein, dass ich so und so geprägt bin, aber der andere in der Gemeinde ist so geprägt, noch anders geprägt, aber ich merke, durch Christus kommt Begegnung und nicht gegeneinander, sondern wirklich zueinander, füreinander. Es wird Verständnis entwickelt. Der Heilige Geist wirkt auch an meinem Leben. Das Neue bricht hervor. Hier werden die Gegensätze gelöst durch die Kraft des Neuen, durch die Kraft des Evangeliums. Herrlich. Dass weder Mann noch Frau, alle sind sie einer in Christus. Ja, jetzt seid ihr gespannt, was ich dazu sage. Ne? Von der Wertigkeit her genau richtig. Weder Mann noch Frau. Ja, jeder Mensch ist von einem Mann gezeugt, auch jede Frau. Aber auch jeder Mann ist von einer Frau geboren. Ne? Ich sage nicht, wie schade, sondern das ist ganz normal. Ja? Mann und Frau ganz tief miteinander verbunden, sowieso. Und in der Antike war das aber auch anders gelebt. Dass die Frauen wesentlich weniger Rechte hatten als die Männer, egal in welcher Kultur. Muss ich ganz frei, ich spreche jetzt mal für die Mittelmeerkulturen. Egal in welcher Kultur zur Zeit Jesu, waren die Frauen einfach mit ganz wenig Rechten bestückt. Und jetzt sagt das Evangelium, da ist Galater 3, 28, weder Mann noch Frau, alle sind sie einer in Christus. Boah, das ist revolutionär in einer gewissen Weise, ja. Und man muss drüber nachdenken. nachdenken auch, wie das mit der Schöpfungsordnung zusammenhält, wenn Gott zuerst den Mann geschaffen hat und dann die Frau. Und wenn der Mann gewisse Aufgaben bekommt, auch wenn man so ein bisschen von der Ehepraxis herkommt, auch aus dem Neuen Testament, Epheser 5, dann weiß man, dass der Mann von Gott auch Verantwortung bekommen hat, ja auch Leiter zu sein, ja klar, auch in der Ehe. Und auch Dinge geistlich zu verantworten, zu führen. Das steht da so drin. Also ich sage es mit meinen eigenen Worten. Das ist ja nicht so, dass die Schöpfungsordnung aufgehoben wird. Gott weiß das doch, dass der Mann vielleicht auch von seiner ganzen Körperstatur her manche Arbeiten in der Welt anders erledigt und besser erledigen kann als eine Frau. Gott weiß es in der Schöpfungsordnung, dass die Frau Schutz braucht. Zum Beispiel in den Schwangerschaften, auch bei vielen anderen seelischen Gelegenheiten. Das ist gut, wenn ein Mann das weiß und aufgreift und auch stark sein kann. Und andersrum braucht auch der Mann aber auch eine starke Partnerin, die ihn auch ermutigt, die ihn mitnimmt. Aber Schöpfungsordnung ist genauso richtig gedacht und auch ausgeführt, auch im Neuen Testament, wie die Seite der Wertigkeit, dass die Frau nicht unterprivilegiert ist. Und das sagt Paulus hier an der Stelle. Durch dieses Neuwerden in Jesus, da kann man atmen, da kann man, ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Vielleicht bis dahin. Waren drei Punkte des Neuwerdens. Wenn ich Christus anziehe, dann hat das eine ganz große Folge in meinem Leben. Dann ändert sich auch mein Leben. Und ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte nicht nur leben, weil es zum Teil sehr schwierig sein kann, finster sogar, dass Leute sogar vom Teufel reden, den Teufel anbeten. Und da gibt es viel mehr Beispiele. Im Urlaub hatte ich mir mal wieder die Zeit genommen, Hermann Hesse zu lesen, das Buch Demian. Und da wird so ein junger Mann geschildert, Sinclair, der so ins Leben reingeht als Teenager. Und welche Welt ein Teenager hat bis zum Erwachsenen. Das ist so ein bisschen das Thema. Und in diesem Loslöseprozess von den frommen Eltern, die Sinclair hat, dann begegnet er jemanden, der halt so ein Weiser ist oder so, heute würden wir vielleicht auch sagen, der ja mit übersinnlichen Kräften auch so zu tun hat. Und dieser Person begegnet er und dann stellt er fest, dass sie einfach sagt und ausdrückt, nicht nur Gott muss angebetet werden, sondern der Teufel muss genauso angebetet werden. Wir müssen auch einen Teufelsdienst haben. Und das wiederholt Hermann Hesse in diesem Buch mehrfach. Und ich muss sagen, weil ich seine Art so unheimlich liebe, zu schreiben normalerweise, auch die Themen sind ein bisschen hart manchmal, die er hat, auch für junge Menschen. Aber wenn ich Hermann Hesse lese, dann entsteht so ein inneres Bild bei mir ganz schnell. Und ich schätze seine Art zu schreiben. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie enttäuscht ich war, als ich das so im Urlaub mehrfach gelesen habe, dass er das sagt, ja, eigentlich müsste man dem Teufel genauso einen Dienst geben. Und ich merke, um 1920 herum hat er dieses Buch geschrieben gehabt, so nach dem Ersten Weltkrieg, auch eine gewisse Sinnkrise, auch in Deutschland. Und das hat eine derbe Wirkung gehabt auf die Gesellschaft. Und ich frage mich auch, Mensch, Herr, du bist doch viel größer. Du bist doch der Schöpfer und der Erlöser der Welt. Du hast den Menschen gemacht. Du bist uns doch so nahe. Kriegen wir das manchmal gar nicht mit, was um uns herum läuft? Als Christ kann man gar nicht gemütlich leben. Und irgendwo denke ich, das lohnt sich, dass wir jetzt auch wieder ganz neu auch Christus uns schenken. Und sagen, Herr, du hast mit deiner Kraft mein Leben und ich möchte, Herr, dich anziehen. Ja, und wenn ich Dinge ausziehen soll, dann zeig mir das doch. Dann will ich das im Gebet auch erfassen. Ja, Amen.